NDR Kultur. À la carte.
Mit Katja Weise und der Schauspielerin Luise Wolfram. Sie kennen sie als Bremer Tatortkommissarin aus den Serien Charité oder Das Boot. Und das ist zugegeben schon eine ganze Weile her, vielleicht auch von der Berliner Schaubühne. Bis 2015 gehörte sie ja fest zum Ensemble. In Berlin lebt sie auch immer noch. Hier treffen wir uns. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Sie stammen aus Thüringen, sind aufgewachsen in Jena und dann ziemlich schnell nach Berlin umgezogen für die Ausbildung. Nennen Sie mir drei Gründe, warum Sie in Berlin leben möchten.
Also, es ist nicht so, dass ich nicht auch mit der Stadt hadern würde, das mal vorneweg. Aber das, was es einem auch schwierig macht, hier zu leben, ist auch das, was so schön ist. Also die Weite, die Weitläufigkeit, die natürlich die weiten Distanzen leider auch beinhaltet, ist trotzdem was irgendwie befreit. Dann ist natürlich ein wahnsinniges Angebot an Kultur vorhanden. Und dann gibt es so einen Punkt, der mich persönlich auch immer sehr berührt an der Stadt. Einfach die Geschichte durch diese Teilung, die ja auch sozusagen für meine Biografie eine Rolle gespielt hat. 87 bin ich ja geboren in Thüringen. Und man merkt dieser Stadt einfach an, dass es eine geteilte war. Und das freut mich auf eine merkwürdige Art immer, wenn ich das sehe, weil das natürlich was ganz Besonderes ist und was es so gar nicht in anderen Städten gibt.
Bremen ist ja jetzt eine ganz andere Stadt, tiefer Westen und Norddeutschland. Es sind jetzt schon fast 10 Jahre, dass Sie da im Tatort spielen, das heißt auch drehen. Gibt es möglicherweise einen Grund, der Sie dazu verleiten könnte, auch mal in Bremen wohnen zu wollen oder dorthin zu ziehen? Also vielleicht nicht drei, aber einen?
Ja, Bremen hat genau das eben jetzt zum Beispiel, wie diese Weitläufigkeit bietet Bremen nicht klassischerweise, sondern ist natürlich einfach eine viel kleinere Stadt, obwohl sie dann auch viele unterschiedliche Viertel hat, aber dieses eng beieinanderliegende und kurze Wege und dadurch so eine Gemütlichkeit ausstrahlend, das ist schon auch was ich total mag. Weil ich bin ja in Jena geboren und Jena ist einfach auch eine viel, viel kleinere Stadt. Und diesen Gemütlichkeitsfaktor, den kleine Städte einem so geben, was, glaube ich, auch einfach viele Leute schätzen, die in kleinen Städten wohnen, den kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Also das ist nicht so, dass ich sage, ich kann hier nie mehr weg, ich muss hier bleiben. Ne?
Wie gut lernen Sie denn so eine Stadt überhaupt kennen bei Dreharbeiten?
Ja, das ist ganz verrückt irgendwie, weil auf eine Weise ist man ja richtig weg von zu Hause, um zu arbeiten. Das heißt, man hat erstmal per se schon sehr viel Zeit, weil es gibt nicht diesen klassischen Feierabend jetzt nach einem Bürotag, sage ich mal, ich bin 16 Uhr fertig und gehe nach Hause, sondern ich bin dann ja auch in der fremden Stadt weiter. Das heißt, es unterteilt sich so ein bisschen in die Erfahrungen, die ich dann dort beim Dreh mache und aber auch meine privaten Erfahrungen dann dort in der anderen Stadt. Und über diese ganze Zeit jetzt hat sich das schon so ergeben, dass ich viele unterschiedliche Begegnungen gemacht habe. Zum Beispiel alleine die ganzen Drehorte, die wir haben. Ne? Das sind ja oft auch Privathäuser, die gemietet werden. Und dann kommt man manchmal mit den Leuten, denen die gehören, in Kontakt. Oder die Komparserie bei uns besteht immer aus der echten Polizei. Und das ist natürlich auch super interessant, sich mit der Bremer Polizei zu unterhalten, weil wir die ja quasi spielen. Und privat war ich viel im Theater zum Beispiel auch in den letzten Jahren oder genieße das total, so eine andere Stadt dann in einer gewissen Art Alltäglichkeit wahrzunehmen.
Am 11. Mai gibt es den nächsten Bremer Tatort im Ersten. Darüber werden wir natürlich auch noch ein bisschen weitersprechen in dieser Stunde NDR Kultur à la carte, für die Sie sich auch Musik gewünscht haben. Wir beginnen mit dem Ständchen von Franz Schubert, Leise flehen meine Lieder aus dem Zyklus Schwanengesang. Was verbinden Sie damit?
Also ich habe das Lied das erste Mal gehört auf der Schauspielschule. Das war vielleicht so 2007 oder so. Und ich weiß noch, wie ich da saß und ein Kommilitone von mir das gesungen hat. Und das hat mich einfach so was von berührt und umgehauen, diese Melodie, dass ich das dann später so ein bisschen versucht habe, auf dem Klavier auch zu spielen. Und irgendwie begegnet mir dieses Stück so alle 5 Jahre in einer mysteriösen Regelmäßigkeit wieder. Auf einer Hochzeit kürzlich hat es jemand gesungen und Ja, ich finde einfach da die Kombination aus Text und Melodie ganz fantastisch.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen einer Lieder, Liedchen, komm zu schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen fürchte Holde nicht, fürchte
NDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Luise Wolfram, auf deren Wunsch wir hier Dietrich Fischer-Dieskau gehört haben, mit dem Ständchen von Schubert, begleitet von Gerald Moore. Sie haben gerade gesagt, Luise Wolfram, das begegnet Ihnen immer wieder. Sind Sie jemand, der tatsächlich auch an Zufälle glaubt?
Ja, ist eine gute Frage. Also vielleicht verändert sich da auch der Zugriff auf die Frage so ein bisschen über die Jahre, weil natürlich je länger man lebt, desto mehr Erfahrungen macht man, die manchmal einfach merkwürdiger Art sind, wo man wirklich, wirklich denkt, okay, das kann kein Zufall sein. Es kann einfach kein Zufall sein, dass in einem voll ausgebuchten ICE genau jemand neben mir den Platz gebucht hat, den ich total gut kenne, den ich lange nicht gesehen habe und über den ich mich riesig freue, dass wir jetzt eine Zugfahrt zusammen haben.
Aber es war kein Zufall, dass Sie damals, ich bin nicht so gut in Zahlen, ich glaube 2016 war es, dass Sie damals zum Bremer Tatort gekommen sind. Oder haben Sie das auch so empfunden?
Nee, das war überhaupt kein Zufall. Das war eigentlich so ein ganz klassischer Weg, wie man tatsächlich engagiert wird als Schauspielerin. Aber das ergab sich ja sozusagen erstmal auch nur für diese Rolle, trat nur einmal eigentlich auf zuerst. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass die doch nochmal auftreten könnte, weil das irgendwie damals mit dem damaligen ermittelnden Kommissar, gespielt von Oliver Mommsen, einfach gut gematcht hat. Und dann ging diese Genese irgendwie immer mal weiter so. Also dann hörten die auf, das damalige Team mit Sabine Postel noch. Und dann bin ich so rübergehievt worden ins neue Team. Und das war überhaupt gar nicht abzusehen 2016, dass das so einen witzigen Weg gehen würde.
Sie sind Selb. Auch ich muss mich immer wieder konzentrieren, mir den Vornamen in Erinnerung rufen. Linda Selb, weil ganz oft werden Sie auch nur als Selb angesprochen in der Serie. Das passt schon auch zu diesem Charakter Hauptkommissarin. Ja, sehr kühl. Manche verwenden auch den Begriff autistisch. Sie werden auch jetzt in der aktuellen Folge, glaube ich, wieder Roboterfrau genannt. Also es ist schon seltsam, die Ausstrahlung, die Sie da haben. Auch durchaus nicht nur auf die direkte Umgebung. Also mit Ihrer Kollegin, gespielt von Jasna Fritzi Bauer, kommen Sie ja inzwischen eigentlich so ganz gut zurecht. Sondern auch auf die Verdächtigen. Ist das etwas, was Sie von Anfang an so sich auch gewünscht haben als Rollenprofil?
Also eben für die damals geschriebene Selb, die 2016 nur in dem einen Film wirklich auftreten sollte, war das total gesetzt und ausgedacht von dem damaligen Autor Christian Jeltsch. Und ich habe das gelesen und fand das total witzig auf so eine angenehme, undeutsche Art und dachte gleichzeitig, dass ich das irgendwie auch gut spielen könnte. Und das hat einfach total gut geklappt. Ich spiele das wahnsinnig gerne, diese verschrobene, bisschen unhöfliche, direkte Art. Das macht mir einfach total Freude. Man muss auch wirklich sagen, dass es diese Art Schroffheit oder sowas, das gibt es nicht in so vielen Rollen für Frauen. Und das genieße ich einfach total.
Weil Sie eigentlich ganz anders sind?
Also ich würde schon mal ja sagen, das müssen zwar andere Leute bestätigen, aber nee, ich glaube, ich habe dann anscheinend irgendwelche Anteile in mir, die ich da aktivieren kann, aber oder ich habe schon auch eine sehr direkte Art auf jeden Fall. Das ist schon was ich auch mag, ne? Oder manchmal so eine extreme, umtänzelnde Höflichkeit, das strengt mich manchmal auch ein bisschen an. Ich mag das einfach gerne, direkt zu sein. Bin dann vielleicht manchmal auch ein Tick zu direkt oder so, wenn ich Sachen äußere. Und vielleicht ist das der kleine Punkt, der sich sozusagen deckt mit Selb und den ich da genieße, viel größer ziehen zu dürfen.
Kommissarin an Ihrer Seite ist ja Liv Moormann, also gespielt von Jasna Fritzi Bauer. Ist das richtig, dass Sie beide sich auch schon vorher kannten, also von der Schauspielschule?
Ja, das stimmt. Also Jasna war 2 Jahrgänge unter mir und das ist so im Nachhinein, merkt man das sehr, sehr doll im Berufsalltag, wer doch auf derselben Schule war und diese sehr intensive Ausbildung auf dieselbe Art irgendwie genossen hat. Und uns kam das unheimlich zugute, dass wir uns irgendwie schon auf eine Weise vertraut waren oder auch dieselbe Arbeitssprache gelernt haben. Und das ist auch immer noch irgendwie ein sehr verbindender Faktor, obwohl uns natürlich inzwischen viele andere Sachen auch verbinden.
Mehr über die Dynamik zwischen den beiden Frauen nach der nächsten Musik. Wir hören jetzt den dritten Satz, Danza Pastorale aus dem Violinkonzert Nummer 1 E-Dur, also dem Frühling von Vivaldi, mit Gidon Kremer, begleitet von der Kremerata Baltica. Warum haben Sie das mitgebracht?
Das ist eigentlich so ein bisschen so eine alte Kindheitserinnerung von mir. Das wurde früher bei uns tatsächlich häufig so zu Hause am Wochenende gespielt. Und irgendwie verbinde ich das mit so einer Wohnung, die wieder aufgeräumt wird, gerade so vom ganzen Staub und Rest der Woche. Und so diese Gemütlichkeit, die Eltern sind zu Hause, die Sonne scheint. Und dazu dann die Musik damals noch von CD.
Stanza Pastorale aus dem Frühling von Antonio Vivaldi für Luise Wolfram. Ich fand es sehr lustig, als Sie damals zusammen mit Jasna Fritzi-Bauer vorgestellt wurden als neues Tatort-Team. Also der Form halber müssen wir sagen, es war noch ein Dritter dabei, der inzwischen aber nicht mehr dabei ist. Wurde viel ja auch geredet und auch gewitzelt über diesen enormen Größenunterschied. Also Sie sind fast 1,80 Meter, Jasna Fritzi-Bauer ist 1,58 Meter und hat auch immer bereitwillig ausgeführt, dass sie allein schon wegen ihrer Körpergröße es eigentlich für ausgeschlossen hielt, dass sie jemals Tatort-Kommissarin wird. Was macht das mit Ihnen beiden? Also ist das eine Dynamik, die Ihnen auch jetzt beim Drehen immer noch sehr bewusst ist oder platt gefragt, gewöhnt man sich auch irgendwann daran?
Also tatsächlich gibt es da eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch wie einen Unterschied dazwischen, ob ich privat mit Jasna rede oder ob wir gerade die Figuren sind und miteinander spielen. Und wenn wir Selb und Mormann sind, dann pusht das total diese Dynamik oder bringt uns dann schnell einfach in diesen Zustand, dass wir eben andere Figuren sind. Und klar gibt es dann beim Drehen manchmal so Besonderheiten, ne, dass man gucken muss, wenn die Kamera sehr nah ist, dann ist es zum Beispiel schwer, unsere beiden Köpfe in den Frame zu kriegen. Und dann muss man das irgendwie ausgleichen. Also entweder Jasna geht dann ein bisschen höher irgendwie oder ich muss ein bisschen knicken oder so, dass man das ins Bild kriegt.
Jetzt in dem aktuellen Tatort müssen Sie so ein Kampfsporttraining absolvieren. Krav Maga heißt das, also wo Sie auch gegen Ihre Kollegin kämpfen. Da geht es schon ziemlich zur Sache. Das war dann wahrscheinlich auch eine Herausforderung, oder?
Das sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen doller aus, als es eigentlich war, was gut ist. Wir hatten irgendwie 2 Trainings oder 3 Probetrainings so davor und das war eigentlich mehr interessant als schwierig, weil ja, das ist einfach total cool, ne? In irgendeine Art Sport reinzugucken, den man nicht kann, aber die Schwierigkeit besteht ja dann darin, dass man das in kurzer Zeit trotzdem so faked, als wenn es gut aussehen würde. Und da helfen einem halt dann Profis dabei, ne? Das ist einfach eine gute Kombi, alleine wäre man verloren.
Also hier ist es so, dass sich da auch wirklich was entlädt in diesem Kampf, weil die beiden Kommissarinnen haben richtig Beef. Also sie, sprich Linda Selb, sind wirklich also schlecht drauf, noch unzugänglicher als sonst, weil beschäftigt noch mit einem zurückliegenden Fall, der jetzt offensichtlich auch eine Rolle zu spielen scheint bei dem aktuellen. Da geht es um Stalking, um Investigativjournalismus, die Nöte alleinerziehender Frauen. Und das ist auch ein Tatort von wirklich einem Frauenteam. Also Franziska Westermann hat das Drehbuch geschrieben. Regie führt mit Franziska Margarete Hönisch auch eine Frau. Ist das etwas, was für Sie als Schauspielerin auch eine Rolle spielt oder dann doch in Anführungszeichen nur der Typ von Mensch, der Regie führt?
Nee, das spielt natürlich eine Rolle. Und mir ist das auch sehr lange gar nicht aufgefallen, dass ich zum Beispiel meistens immer in großen Männerteams gearbeitet habe und das als ganz normal empfunden habe. Und erst seitdem sich das so ein bisschen auch per Quote ändert, merkt man eigentlich, dass es eben einen Unterschied macht. Und wir sind ja noch weit entfernt davon, dass das sozusagen pari pari aufgeteilt ist unter den Geschlechtern, die Arbeit. Insofern, es ist einfach was anderes, wenn du mit einer ebenfalls 37-jährigen Frau etwas besprichst. Und da ist natürlich auch entscheidend, was für eine Type das Gegenüber ist, ne? Ob man sich grundsätzlich mit dem Menschen wohlfühlt, keine Frage. Aber bei bestimmten Themen oder Filmen kann es eben auch total helfen, wenn einfach noch 3 andere Frauen im Raum anwesend sind und meinetwegen über Abtreibung oder sagen wir mal jetzt so Themen, die sehr frauenspezifisch gelesen werden, redet. Das ist einfach, das ist was anderes und das gibt oft auch einen größeren Schutzraum tatsächlich in dem Moment. Darum bin ich Verfechterin davon, dass dieser Weg weiter fortgeschritten wird, dass einfach alle den gleichen Zugang zur Arbeit haben.
Sie sind jetzt 37. Ist das Alter für Sie ein Thema? Also mich hat es offen gestanden ein bisschen erschüttert, dass Stefanie Reinsberger, eine Kollegin von Ihnen, neulich in einem Interview erzählt hat, dass sie als 32-Jährige gefragt wurde, ob sie eine 45-Jährige spielen könne. Sie hat das dann abgelehnt und gesagt, das würde ja befördern, dass 45-Jährige das Gefühl hätten, sie müssten aussehen wie 32-Jährige und sie mögen doch bitte eine Kollegin fragen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich was verändert. Wie sehen Sie das?
Ja, es verändert sich auf jeden Fall was, aber vielleicht nicht genug und vielleicht auch nicht schnell genug. Alter an sich wird, glaube ich, auch für Frauen eben anders zu einem Thema als für Männer, wobei natürlich das für jeden Menschen auch ein Thema ist, aber Frauen haben einfach in unserer Gesellschaft andere Dinge zu repräsentieren und zu leisten. Und dabei spielt das Optische eben auch eine zu große Rolle. Und das ist jetzt im Beruf der Schauspielerin insbesondere nochmal auf dem Tablett, weil man natürlich so viel über sein Äußeres auch definiert wird, besetzt wird. Man kann sich ja gar nicht loslösen von diesem Äußeren. Allein der Fakt, dass einfach die Rollen abnehmen ab 40, die geschriebenen Rollen, man kann das ganz einfach nachlesen. Es gibt dazu inzwischen genug Evidenz, dass quasi die Arbeit einfach nicht mehr da ist, weil die Rollen nicht geschrieben werden. Und das ist fatal, weil die Frauen sind alle da, die lange schon diesen Beruf machen und die weiter auf das Geld angewiesen sind. Und dass dann die Luft dünner wird, das muss ja nicht so sein. Also für Männer ist es nämlich nicht so. Männer dürfen also ja auch sozusagen mehr sich optisch gehen lassen, sage ich jetzt mal. Und es ist trotzdem gewollt oder als Charaktertype dann sozusagen eckig. Und Frauen sollen einfach weiter möglichst jung und hübsch aussehen.
Wir reden weiter. Nach der nächsten Musik. Das Aquarium aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns.
Ja, das finde ich so ein ganz schönes Stück. Ich erinnere mich da permanent an Harry Potter. Ich weiß aber nun nicht, ob die Filmmusik von Harry Potter vielleicht dadurch auch ein bisschen inspiriert ist oder so. Also ich war aber genau auch Teenagerin, als Harry Potter rauskam und bin absolut geprägt dadurch. Deshalb springe ich da, glaube ich, so an. Ich finde das ein schönes Musikstück.
NDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Luise Wolfram. Wir haben gerade gesprochen über Schauspielerinnen, über den Mangel an Rollen, insbesondere für ältere Schauspielerinnen, diesen immer noch vorhandenen Druck, möglichst gut aussehen zu sollen. Wird man auch in dem Moment noch leichter festgelegt, wo man viel dreht? Weil mein Eindruck schon auch ist, dass sie oft ähnlich besetzt werden. Also das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, passt in dieses Schema nicht rein. Aber schon so diese große, kühle, eher sachliche Frau scheint schon ein gewisses Rollenmodell zu sein, das Ihnen immer wieder begegnet.
Ja, das kommt sicher auch durch den Tatort, ne? Weil der natürlich so präsent ist und die Rolle darin dann präsent ist. Und da muss man auch sagen, ist Deutschland auch nicht ganz so mutig wie manche andere Nationen, die dann auch einfach mal das Gegenteil besetzen oder mal denken, sozusagen, dass man die Haare auch färben kann oder eine Perücke bemühen kann. Es ist so viel Verwandlung möglich und so viel steckt in einem, was man unterschiedlich zeigen kann. Sicher gibt es Sachen, die man einfach sehr gut beherrscht und für die man angefragt wird, weil die Leute dann wissen, sie kriegen das auch. Man muss da selber auch so ein bisschen Geschick beweisen in den Hakenschlägen, was man macht und was nicht.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Sie waren 5 Jahre fest an der Berliner Schaubühne engagiert, direkt nach der Ausbildung an der Ernst-Busch-Schauspielschule hier in Berlin, ja einer sehr renommierten Schauspielschule. Warum haben Sie sich eigentlich entschieden, dem Theater AD zu sagen oder aus dem Ensemble rauszugehen und hauptsächlich zu drehen?
Ja, also innerlich habe ich dem Theater nicht Tschüss gesagt und habe auch wieder eine große Sehnsucht danach, das zu machen. Aber es ist einfach, zumindest war es damals, sehr schwer vereinbar, das beides miteinander irgendwie hinzukriegen. Und ich dachte schon, wenn ich jetzt auch anfangen will zu drehen, muss ich einfach zur Verfügung stehen und Zeit haben. Und beim Theater hat man einfach einen sehr, sehr engen Zeitplan. Und gerade die Schaubühne ist auch zum Beispiel sehr, sehr viel im Ausland unterwegs mit Gastspielen. Und ich merkte dann an ein paar Projekten, die quasi nicht geklappt haben, dass es sehr schwierig wird. Und dann habe ich entschlossen, ach komm, ich probiere jetzt auch mal den anderen Weg. Und Ziel wäre es schon auch wieder, das beides zu kombinieren. Also ich komme schon vom Theater und die Ausbildung ist auch theaterbasiert gewesen. Und das ist schon einfach, das ist einfach was ganz anderes und was ganz, ganz Tolles.
Dass es nicht unmöglich ist, zeigen ja manche Beispiele an der Berliner Schaubühne. Also Jörg Hartmann, ja auch Tatortkommissar in Dortmund. Früher auch fest im Ensemble, dann eine Weile weg, jetzt wieder fest im Ensemble. Also er ist wieder da. Insofern, wahrscheinlich ist es nach wie vor schwierig, aber geht es irgendwie. Sie haben ja eben schon erwähnt, Schaubühne ist de facto wahnsinnig viel unterwegs, international. Sie sind auch viel unterwegs gewesen in der Zeit, als Sie da waren. Was haben Sie da mitgenommen?
Also es war natürlich ein absoluter Wahnsinn, damals so wirklich um die ganze Welt zu reisen in regelmäßigen Abständen. Und das, was ich eigentlich daran immer so mochte, ist dann dieses Gruppengefühl, was so entsteht zwischen den Leuten, ne? Wenn man irgendwo auf der anderen Seite der Welt in Taiwan ist und dort einfach zusammen sich durch die Stadt schlägt, ohne was zu verstehen. Das ist total besonders und schweißt einen einfach auf ewig zusammen. Also mit den Leuten, mit denen ich das erlebt habe, die kann ich jetzt auch 20 Jahre nicht sehen. Und dann sehen wir uns wieder und es ist irgendwie alles da. Auch überhaupt die anderen Kulturen mitzubekommen, wie die reagieren auf Kultur aus Europa. Also letztendlich trägt es ja auch dazu bei, dass man einfach seinen Horizont erweitert, weil man hier sieht, es ist nicht das Maß der Dinge hier, mein Gott. Also es tut schon mal gut, ja.
Sie haben ja auch in der russischen Produktion vor der Kamera gestanden, zusammen mit Lars Eidinger. Das kann man sich heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Sie haben die letzte Zarin gespielt, Produktion, die in Russland selbst, glaube ich, jetzt auch nicht mit Freuden aufgenommen worden ist. Aber wie haben Sie das damals empfunden?
Ja, da denke ich jetzt auch manchmal drüber nach im jetzigen Kontext. gerade möglich. Ne? Das ist schon, ja, hat sich viel geändert. Also ich habe das damals als wahnsinnig exotisch wahrgenommen, obwohl wir viel in St. Petersburg gedreht haben, was eben eine trotzdem sehr europäische Stadt ist innerhalb Russlands. Und dann waren wir auch in Moskau, das war wirklich schon ein ganz anderer Schnack. Also es war im Grunde wie eine Hollywood-Produktion, aber eine russische Hollywood-Produktion. Es war riesig, es war prunkvoll, es war auch total abenteuerlich. Zwischenzeitlich ist der Rubel gefallen, dann gab es irgendwie keine Kohle mehr, dann mussten alle ein halbes Jahr warten, dann ging es wieder los. Ich habe zigtausend Reisestempel, Ausreise, Einreise Russland in meinem Pass. Das, ja, möchte ich auf keinen Fall missen, auch so diese Art, wie die erzählt haben, also wie dieser Film erzählt wurde. Es war eben ganz bildlastig, ne? Und sehr, sehr detailausgeschmückt. Matilda heißt der Film, also kann man sich auch immer noch angucken. Es hat natürlich so eine gewisse Absurdität, dass Lars Eidinger den letzten russischen Zahn spielt. Bei mir war es ein bisschen logischer, weil die tatsächlich deutscher Herkunft war, die Prinzessin. Aber wir haben das trotzdem beide auf Russisch gespielt. Also es war schon, diese Info kam auch ein Abend vor dem ersten Drehtag. Und dann waren wir beide so, nee, wir können morgen nicht auf Russisch spielen. Wir können kein Russisch. Dann durften wir das noch irgendwie auf Deutsch spielen und mussten es dann alles nachsynchronisieren. Und dann die restlichen Szenen alle auf Russisch. Das war im Grunde eigentlich ein Expresskurs Russisch. Leider habe ich das dann jetzt wieder alles verloren, weil ich es nicht gesprochen habe.
Ist denn irgendwas an Kontakten danach geblieben? Also jetzt zu russischen Kolleginnen oder Kollegen?
Nicht so rege, dass ich jetzt permanent im Austausch wäre, aber es gibt schon so ein paar Leute, mit denen ich weiter verbunden bin und so, das schon, ja.
Thank you.
Das war Maria João Pires mit dem Nocturne S-Dur Opus 9 Nummer 2 von Frédéric Chopin. Auch das natürlich ein Wunsch von Luise Wolfram. Mögen Sie uns auch dazu noch kurz was sagen?
Da habe ich gar nicht im Speziellen richtig was dazu. Ich finde einfach Chopin total toll und finde es ein Wahnsinn, wenn jemand beherrscht, diese Stücke auf dem Klavier zu spielen. Also diese Läufe, die der komponiert hat, finde ich einfach bewundernswert. Wie geht sowas?
Haben Sie je selbst irgendein Instrument gespielt?
Ja, ich habe eben früher auch Klavier gelernt und habe das dann sehr lange vernachlässigt und habe jetzt wieder ein Klavier und versuche mich etwas daran, bin aber weit entfernt von Chopin.
Sie haben ja schon das erste Mal mit 7 vor einer Kamera gestanden, stammen aus einer Künstlerfamilie. Ihre Tante ist Schauspielerin, ihre beiden Cousinen Emma und Bella Bading kennen viele sicherlich auch, sind auch Schauspielerinnen. War das klar von Anfang an, also schon mit 7 sozusagen eingeschrieben?
Auf eine Weise ja. Also ich habe damals den Film gedreht, Engelchen, und habe wirklich gedacht, das ist ein absoluter Wahnsinn, dass das ein Beruf sein soll und dass man dafür Geld bekommt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat sich das eigentlich so durchgezogen. Also klar, es gab da noch mal ein paar andere Berufswünsche, aber im Grunde war das die prägende Erfahrung, die mich dann dazu gebracht hat, mit 18 mich an der Schauspielschule zu bewerben.
Und hat sofort geklappt?
Ja, es hat erstaunlicherweise wirklich sofort geklappt. Und dann bin ich direkt nach dem Abi mit 19 an die Schauspielschule. Und ich hatte auch keinen Plan B und ich habe bis heute keinen Plan B.
Inwiefern hat das dann eine Rolle gespielt, dass Sie, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, in einer Künstlerfamilie groß geworden sind? Also Ihre Tante war ja auch an der Ernst Busch schon. War das so ein Vorbild auch?
Ja, ich denke, also genau, ein Teil der Familie, sozusagen dieser Teil der Familie, ist künstlerisch tätig. Und ich denke, dass das auf jeden Fall, natürlich, man braucht Vorbilder. Du musst ja wissen, dass es den Beruf gibt. Und sie hat mir da schon sehr geholfen und sozusagen den Weg mit geebnet. Und dass ihre beiden Töchter jetzt auch Schauspielerinnen sind, beziehungsweise Emma studiert auch Regie gerade, das war damals auch noch gar nicht so abzusehen, ne? Weil die jünger sind als ich. Also damals gab es im Grunde nur sie und ihren Mann Thomas Bading, der auch seit sehr langer Zeit an der Schaubühne ist und ja dann auch mein Kollege, mein Onkel war dann auch mein Kollege eine Weile. Das war irgendwie auch sehr, sehr lustig.
Familie ist wichtig, oder?
Familie ist auf jeden Fall wichtig. Je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass ich auf jeden Fall in dieser Hinsicht sehr viel Glück hatte und das, glaube ich, sehr zu schätzen weiß. Und in diesen großen Kontexten mit allen sehen wir uns letztendlich auch alle selten, ne? Weil jeder wirklich, also gerade in den Berufen, aber irgendwie versuchen wir es dann doch immer sehr. Und dann gibt es ja auch noch die Großeltern sozusagen von diesem Familienzweig, die leben beide noch. Dann gibt es diesen Ort überhaupt auch immer noch, wo man sich treffen kann, der ja auch inzwischen ein Kulturort geworden ist.
Ich wollte schon gerade fragen, also aufgewachsen sind Sie ja in Jena, aber Sie sprechen jetzt von Kleinschwabhausen. Das ist der Hof Ihrer Urgroßeltern, Ururgroßeltern? Nee, doch?
Genau, der liegt schon sehr lange in Familienhand. Und meine Großeltern leben da eben noch, von denen ich eben sprach. Und meine Tante, die Schauspielerin ist, Claudia Geisler-Bading, und meine Mutter, Iris Geisler, die sind dort aufgewachsen zusammen. Und meine Mutter hatte vor ein paar Jahren die Idee, diesen Hof, der so ein alter Vier-Seiten-Bauernhof ist, zu einem Kulturort umzugestalten und eben wirklich eine Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen, weil Kleinschwabhausen liegt zwischen Weimar und Jena, was beides bekannte Kulturstädte sind auf jeden Fall. Aber gerade auf dem Land dazwischen ist wenig. Und jetzt gehen wir dieses Jahr das vierte Mal ins Rennen mit dem Kulturfestival Ottilies Ort. Ist nach Ottilie benannt, weil Ottilie damals den Hof gekauft hat mit dem Mann zusammen.
Und Sie sind da ja auch regelmäßig dann schon aufgetreten, oder?
Genau, wir stemmen als Family unterschiedliche Abende da auch. Also ich hatte Lesungen und lese und spiele sozusagen jedes Jahr eigentlich ein neues Programm. Dann gibt es aber zum Beispiel auch meinen Onkel Thomas, der eben meistens einen Shakespeare-Abend macht. Dieses Jahr machen die Hamlet. Es ist jetzt nicht Berliner Hochtheater, ne, was ich so lange gemacht habe. Es ist ganz direkt im Kontakt mit den Leuten, was super schön und befriedigend ist auf eine Weise und wird total dankend angenommen. Es wächst und wächst und es ist total schön zu sehen, dass sowas möglich ist, sowas zu gründen und Kultur letztendlich das tut, was sie eben kann, ne? Also was aber auch zwischen den Zeilen liegt.
Zum Schluss hören wir nochmal Bach, den ersten Satz aus dem Doppelkonzert für Oboe und Violine C-Moll, Werkverzeichnis 1060. Was verbinden Sie mit dem?
Bach ist die andere Seite der Familie. Der Opa, der letztes Jahr verstorben ist, der war Pfarrer, und also ein protestantischer Pfarrer. Und aus dieser Seite der Familie kommt sehr so eine starke Liebe zu Bach. Und ich kann Bach immer ganz gut eine Weile hören. Dann finde ich es ganz himmlisch und ganz toll. Und dann kippt es manchmal. Kommt dann dieser Moment, wo es mich auch irgendwie auf eine Weise stresst. Aber grundsätzlich finde ich das natürlich total für sich stehend, ne? Also ich kann das gar nicht jetzt besonders musiktheoretisch oder irgendwas erklären. Ich finde das einfach so einzigartig.
Thank you.
Lisa Batyashvili, Violine, François Leleux, Oboe, begleitet vom Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit dem ersten Satz aus dem Doppelkonzert für Oboe und Violine von Johann Sebastian Bach. Auch das ein Wunsch von Luise Wolfram. Am kommenden Sonntag, am 11. Mai, ist der aktuelle Tatort, solange du atmest, in der ARD zu sehen. Schauen Sie sich sowas dann eigentlich selber auch an, also so richtig im Fernsehen?
Das mache ich manchmal, tatsächlich je nachdem, wie es so kommt und liegt. Also grundsätzlich mag ich das gerne, weil dann lade ich auch enge Leute um mich herum ein und dann kriege ich sozusagen die direkteste Reaktion eigentlich mit, ne? Und das finde ich natürlich super interessant, was die Leute, die mich auch einfach gut kennen, was die dazu sagen.
Sie haben ja irre lange Vorläufe beim Tatort. Also den wir jetzt sehen, haben Sie ja schon im letzten Jahr gedreht. Wann gehen Sie da jetzt in die nächsten Dreharbeiten für den dann neuen Fall?
Der nächste ist jetzt geplant für nächsten Juni. Also tatsächlich, eigentlich drehen wir nämlich zwei pro Jahr, dieses Jahr ausnahmsweise nur einen. Aber nächstes Jahr drehen wir wieder zwei und da ist der erste im Juni.
Aber wenn ich das richtig sehe, brauchen Sie sich von Jasna Fritzi Bauer nicht so lange zu verabschieden.
Nein, nein, genau. Wir haben nämlich eine Lesung, die jetzt auf, naja, Tour, ja doch, kann man vielleicht langsam schon sagen, geht. Die heißt Love Letters und bezieht sich auf den Briefwechsel zwischen Virginia Woolf und ihrer Langzeitfreundin, Affäre Vita Sackville-West. Und die Lesung habe ich konzipiert, weil mir dieses Buch in die Hände gefallen ist. Und ich dachte, das muss auf eine Bühne. Diese Texte dieser beiden Schriftstellerinnen, die müssen laut gelesen werden. Die sind unglaublich amüsant miteinander, humorvoll. Es gibt einem so einen Einblick in diese Zeit vor 100 Jahren, London, diese intellektuellen Bubble, in der die auch irgendwie unterwegs waren. Aber das macht richtig viel Spaß und ich freue mich ganz doll, dass jetzt immer mehr Anfragen für diese Lesung reinkommen. Ja, wir waren schon in Köln bei der Lit Cologne und werden beim Harbourfront Festival dabei sein. Das ist dann Ende September.
Und wer weiß, vielleicht gibt es das dann ja irgendwann auch noch als Hörbuch. Das wäre dann ja ein Projekt. Dann kann das auch jeder hören, der jetzt keine Gelegenheit hat, bei einer Lesung dabei zu sein. Zumindest ist es ja bei dem Tatort auch so, solange du atmest, wie gesagt, am Sonntag, 11. Mai, jetzt 20.15 Uhr in der ARD, den kann man natürlich immer auch in der ARD-Mediathek anschauen. Luise Wolfram, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute.
Vielen Dank, das war ein schönes Gespräch.
Das freut mich. Mein Name ist Katja Weise und das war NDR Kultur à la carte. Das können Sie natürlich auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.